Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Wir widmen uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz und beleuchten für euch Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. Der Marsch auf Washington unter der Führung von Martin Luther King Jr., der Anti-Apartheids-Protest durch Nelson Mandela oder die Friedensbewegung mit ihren Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss in Deutschland. Alles Bewegungen, in denen sich Menschen während ihrer Zeit für Veränderung einsetzten oder auf die Straße gingen. Was aber, wenn dieser Aktivismus die reale Welt verlässt und im digitalen Raum und mit digitalen Mitteln stattfindet? Die Rede ist von Hacktivismus, ein Phänomen, das die Grenzen zwischen Hacking und Aktivismus verschwimmen lässt. Hacktivismus beschreibt die gezielte Nutzung von Hacking-Techniken, um politische oder soziale Ziele zu verfolgen. Anders als bei traditioneller Cyberkriminalität oder Vandalismus steht hier jedoch nicht der persönliche Gewinn im Vordergrund, sondern das Streben nach Veränderung und vermeintlicher Gerechtigkeit. Oft jedoch dennoch auf rechtlich fragwürdige Weise. Ist Hacktivismus also ethisch korrekt? Diese Frage führt uns in ein Spannungsfeld zwischen moralischem Engagement und illegalen Methoden. Während Hacktivisten für Veränderung kämpfen, bewegen sie sich oft außerhalb des rechtlichen Rahmens. Kann das dennoch gerechtfertigt sein? Wir werfen heute einen Blick auf einige bemerkenswerte Fälle von Hacktivismus und sprechen mit Experten, die sich tiefgehend mit diesem Thema auskennen. Einer von ihnen ist Marco Di Filippo, Geschäftsführer der Whitelist Hackers. Seit mehr als 20 Jahren ist er im Bereich Informationssicherheit bzw. Cybersecurity tätig. Er ist außerdem Teil der Initiative Deutschlands bester Hacker.
Ich tue mir da schwer, das zu verurteilen, weil es durchaus Dinge gibt, wenn man das jetzt im gesamtweltpolitischen Kontext sieht, die vielleicht ganz wichtig sind, dass sie getan werden.
Auch für seinen Kollegen Timo Stark, der ebenfalls Teil der Initiative sowie bei der Whitelist Hackers GmbH tätig ist, sind Hacking und Hacktivismus keine Fremdwörter.
Ist natürlich im Hacktivismus deutlich leichter, anonym zu bleiben, weil ich niemals in die reale Welt mit meinem Gesicht raustreten muss. Also ich kann mich dazu bekennen, dass ich Teil einer Hacktivismus-Vereinigung oder Gruppe bin, ohne dass ich jemals mein Gesicht zeigen muss.
Aber beginnen wir von vorne. Es ist der 15. Januar 2008, als aus dem Nichts ein 9-minütiges Interview mit dem Schauspieler Tom Cruise auf YouTube veröffentlicht wird, in dem er seine aktive Rolle in der umstrittenen Organisation The Church of Scientology thematisiert. Dieses Video, ursprünglich für den internen Gebrauch und ausschließlich für Scientology-MitgliederInnen bestimmt, dient laut den Quellen, die das Video geleakt haben, der Indoktrination der MitgliederInnen. Die Kirche Scientology reagiert schnell und versucht, das geleakte Video und weitere ähnliche Aufnahmen aus dem Netz zu nehmen. Eine Gruppierung namens Anonymous sieht diesen Versuch jedoch als Zensur der Informationsfreiheit an und erklärt Scientology 6 Tage später in einer Videobotschaft den Cyberkrieg.
Hallo Führer von Scientology, wir sind Anonymous. Im Laufe der Jahre haben wir euch beobachtet. Eure Kampagnen der Desinformation, eure Unterdrückung von abweichenden Meinungen, eure klagefreudige Natur. All diese Dinge sind uns besonders aufgefallen, vor allem durch das Eindringen eures neuesten Propagandavideos in die Mainstream-Medien. Das Ausmaß eures schädlichen Einflusses auf diejenigen, die euch als Führer vertrauen, ist uns nun klar geworden. Anonymous hat daher beschlossen, dass eure Organisation zerstört werden sollte. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.
Ein Fall, der für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit sorgt, wie wir später noch erfahren werden. Aber jetzt erstmal ein Blick auf die Ursprünge von Hacktivismus. Aktivismus ist seit jeher ein kraftvolles Mittel, um gesellschaftliche Missstände aufzuzeigen und Veränderungen herbeizuführen. Von den friedlichen Märschen in der Bürgerrechtsbewegung bis hin zu den globalen Klimastreiks von Fridays for Future. AktivistInnen nutzen ihre Stimmen und Taten, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und soziale Reformen zu fordern. Doch was passiert, wenn sich dieser Kampf von der Straße in die digitalen Sphären verlagert? Dann spricht man von Hacktivismus. Das Wort setzt sich aus den Begriffen Hacking und Aktivismus zusammen und bezeichnet die Manipulation von Computersystemen und Netzwerken, um auf Missstände aufmerksam zu machen, Informationen zu verbreiten oder Organisationen zu stören, die als ungerecht oder schädlich angesehen werden. Doch was unterscheidet Hacktivismus vom traditionellen Hacking? Laut Marco Di Filippo spielt vor allem die Motivation der HackerInnen dabei eine entscheidende Rolle.
Wir haben da drei ganz unterschiedliche Bereiche. Zum einen haben wir die Cyberkriminellen, die meist illegale Dinge tun, um in den eigenen Geldbeutel zu wirtschaften. Das heißt, ja, was wir alle kennen, so Angriffe, Ransomware, Erpressungen und so weiter und so fort. Dann Cyberterrorismus, da geht es schon ein Stückchen weiter. Das sind Gruppierungen, die meist ideologischen Meinungen nachgehen und denen das dann auch egal ist, ob da menschlichen Schaden verursacht wird. Also wir sprechen da von Dingen wie Blackout oder man könnte sich da auch vorstellen, dass Dinge getan werden, wie zum Beispiel Änderung von Rezepturen oder Lebensmittelkriminalität, also wo tatsächlich auch Menschen zu Schaden kommen und wo das vielleicht auch bewusst in Kauf genommen wird. Ja, und dann haben wir den Hacktivismus, wo es darum geht, auf Dinge aufmerksam zu machen, Dinge zu veröffentlichen, vielleicht auch irgendwie durch Website-Defacement auf klare Dinge aufmerksam zu machen und ja, vielleicht auch die Geschädigten ein bisschen hinters Licht zu führen oder vielleicht auch nach außen hin die Reputation zu schädigen.
Zu den gemeinsamen Zielen für Hacktivisten gehören Regierungsbehörden, multinationale Unternehmen oder jede andere Einrichtung, die von der Hacktivistengruppe oder Person als schlecht oder falsch wahrgenommen wird. So eben auch die Bewegung von Scientology, die in den 1950er Jahren von dem Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard gegründet wurde. MitgliederInnen der Hackergruppe Anonymous starten eine ganze Reihe von Cyberangriffen gegen diese Organisation nach der Veröffentlichung des Tom Cruise-Videos. Aber was verbirgt sich konkret hinter Anonymous?
Kurz erklärt: Anonymous ist eine Gruppierung von HacktivistInnen, die 2003 im Internet entstand. Sie setzt sich aus vielen unabhängigen Subgruppen zusammen, die als HackerInnen zusammenarbeiten. Anonymous ist bekannt für ihre anonymen Cyberangriffe, um auf soziale und politische Missstände aufmerksam zu machen und digitale Freiheiten zu verteidigen. Dabei agieren die Mitglieder immer anonym durch die Verwendung von Masken und Pseudonymen, um ihre Identität zu schützen. Da die Gruppierung eine Vielzahl verschiedener Plattformen und Technologien nutzt, um ihre Botschaften zu verbreiten und ohne zentrale Führung operiert, sind ihre Aktionen unberechenbar und schwer kontrollierbar.
Der Startschuss für das genannte Projekt Chanology fiel auf 4chan. 4chan ist ein anonymes Online-Forum, das 2003 gegründet wurde und für seine unregulierten und oft chaotischen Diskussionen bekannt ist. NutzerInnen können hier anonym Bilder und Texte posten, ohne dass ihre Beiträge dauerhaft gespeichert werden. 4chan hat eine Vielzahl von Boards, also Unterforen, die unterschiedliche Themen abdecken. Von harmlosen Diskussionen über Popkultur bis hin zu kontroversen und oft grenzwertigen Inhalten. Besonders bekannt ist das sogenannte B-Board, wo nahezu alles erlaubt ist und das für seine unvorhersehbaren und oft subversiven Aktionen berüchtigt ist. Im Januar 2008 wurde das geleakte Tom Cruise-Video von einem anonymen Nutzer auf dem B-Board von 4chan gepostet. Die Reaktion war umgehend und heftig. Die NutzerInnen des Boards waren empört über die Versuche der Church of Scientology, das Video aus dem Internet zu entfernen. Denn immer wieder werden NutzerInnen von Scientology gemeldet und Beiträge blockiert. Für die Foren-UserInnen ein direkter Eingriff auf die Informationsfreiheit. In den darauffolgenden Diskussionen auf 4chan einigten sich die UserInnen darauf, etwas gegen die Zensurversuche von Scientology zu unternehmen. Die Idee zu einer koordinierten Aktion wird geboren, die sich schnell zu einem umfassenden Plan entwickelt. Sie beginnen, sich unter dem Banner von Anonymous zu organisieren. Die Art und Weise, wie sich solche Gruppen im Internet organisieren, ist oft von großer Bedeutung für ihre Effektivität. Timo Stark erklärt, dass gerade Plattformen und Kommunikationskanäle eine entscheidende Rolle spielen, insbesondere wenn es um Anonymität und Sicherheit geht.
Die Organisation, da geht viel über Telegram-Chats, da geht es viel über Foren, da werden auch viele Sachen über das Tor-Netzwerk abgehandelt, um eben die Anonymität zu wahren. Ist natürlich im Hacktivismus deutlich leichter, anonym zu bleiben, weil ich niemals in die reale Welt mit meinem Gesicht raustreten muss. Also ich kann mich dazu bekennen, dass ich Teil einer Hektivismusvereinigung oder Gruppe bin, ohne dass ich jemals mein Gesicht zeigen muss. Und das funktioniert natürlich im herkömmlichen Aktivismus, wenn ich vor einer Kamera stehe und reden möchte, außer ich vermumme mich jetzt in irgendeiner Art und Weise, eher ungünstig.
Wir können festhalten, in erster Linie wird Hektivismus durch die Wahrnehmung eines Individuums oder einer Gruppe von etwas vermeintlich Falschem oder Ungerechten ausgelöst und gibt daher Anreize, etwas dagegen zu tun. Auch im Fall von Scientology fackelt die Gruppierung Anonymous nicht lange mit ihrem Angriff auf die Organisation. Projekt Chainology beginnt seine Kampagne, indem es eine Reihe von Denial-of-Service-Angriffen gegen Scientology-Websites organisiert und die Scientology-Zentren mit Streichanrufen und Faxen überflutet. Die Gruppe war erfolgreich darin, lokale und globale Scientology-Websites mit DDoS-Angriffen zeitweise lahmzulegen.
Kurz erklärt. DDoS, das steht für Distributed Denial of Service und beschreibt einen Cyberangriff, bei dem eine große Anzahl von Computern dazu benutzt wird, um einen bestimmten Server, eine Website oder einen Netzwerkdienst zu überlasten. Die Attacke erfolgt durch Computer, die in einem sogenannten Botnetz organisiert sind und so als infizierte Geräte gleichzeitig von den Angreifern kontrolliert werden können. Das Ziel ist die Überbeanspruchung von Ressourcen, was zu Ausfällen oder Verlangsamungen führt, sodass die legitime Nutzung beispielsweise von Besuchern einer Website nicht mehr möglich ist.
Auch wenn am 4. Februar 2008 eine Sprecherin der Church of Scientology in einem Artikel erklärt, dass die Websites der Organisation online geblieben sind, Fakt ist, ein Sicherheitsbeauftragter berichtet, dass in der Woche vor dem 4. Februar etwa 500 Denial-of-Service-Angriffe auf die Scientology-Seiten registriert wurden und sie teilweise offline waren. Timo Stark erklärt, warum gerade DDoS-Attacken für Hacktivisten nützlich sind.
Ganz oben auf der Liste, wenn man jetzt mal so die Top 4, 5 Angriffe von Hacktivisten sieht, dann steht Distributed Denial of Service oder der typische Denial of Service Attack, glaube ich, an oberster Stelle. Also da versucht man einfach über Zuhilfenahme von sogenannten Botnetzwerken verschiedene digitale Dienste von dem Gegenüber außer Kraft zu setzen. Und das ist so der Nummer 1 Punkt von Hacktivism, dass ich über solche Angriffe versuche, gezielt Infrastruktur, gezielt Dienste einfach nicht mehr verfügbar zu machen, um gewisses Statement zu setzen, um in Anführungszeichen die Handlungsfähigkeit von meinem Gegenüber da auch deutlich einzuschränken.
Scientology reagiert auf die Angriffe mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen und einer öffentlichen Kampagne, um sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Anonymous verschiebt dagegen seinen Fokus im Laufe der Zeit von digitalen Angriffen hin zum öffentlichen Raum und ruft im Netz dazu auf, vor Scientology-Einrichtungen zu protestieren. Letztendlich führt Projekt Chainology zu einem signifikanten Imageverlust für Scientology. Denn die Versuche, das Video herunterzunehmen, führen nur zu einer noch größeren Verbreitung des Clips. Die Kritik an Scientology und Tom Cruise steigt und gleichzeitig die internationale Bekanntheit von Anonymous. Während die Aktionen von Anonymous erhebliche Aufmerksamkeit auf die Praktiken von Scientology lenkten und den Diskurs über deren Aktivitäten anregten, stellt sich die Frage, ob solche meist illegale Methoden wirklich die ethisch vertretbare Vorgehensweise darstellen. Für Marco Di Filippo gestaltet sich die Beantwortung einer solchen Frage aufgrund ihrer Komplexität und der unterschiedlichen Perspektiven als schwierig.
Ich tue mir da schwer, das zu verurteilen, weil es durchaus Dinge gibt, wenn man das jetzt im gesamtweltpolitischen Kontext sieht, die vielleicht ganz wichtig sind, dass sie getan werden. Aber es gibt auch Dinge, die sehr grenzwertig sind und die man eben nicht tun sollte. Aber wenn man jetzt mal den Grundsatz sieht, bei uns im Land ist Hacktivismus, also das illegale Eindringen in Systeme oder Dinge zu tun mit Systemen, die man so nicht tun sollte, einfach eine Straftat. Und demnach sollte man das auch entsprechend beurteilen.
Ein besonders aktuelles Beispiel für Hacktivismus im geopolitischen Kontext finden wir im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Pro-ukrainische Hacktivismusgruppierungen haben sich dem Militär angeschlossen und 2022 die größte Ölproduktionsregion in Russland ins Visier genommen. Am 22. August spielen dort plötzlich sogenannte SCADA-Systeme verrückt. Sie werden hauptsächlich in Kraftwerken eingesetzt und interpretieren Sensordaten und steuern damit Pumpen, Ventile und andere kritische Systeme. Die Hackergruppe OneFist erlangt nach und nach Kontrolle über die wichtigen Systeme im örtlichen Gaskraftwerk und im Flughafen. Nach 4 Stunden und etlichen Cyberattacken sind die Systeme und ihre Backups völlig unbrauchbar. Es fließt kein Gas und der Airport ist ohne Strom. Der Schaden ist hoch und schon während des Beginns der Attacke hat sich die Gruppierung zu erkennen gegeben. Das ist nicht immer so, weiß Marco Di Filippo. HackerInnen nutzen auch andere Methoden, um sich in Systeme zu schleichen.
Haben wir eine rein technische Sicherheitslücke, die wir suchen, die wir dann ausnutzen können, oder nehmen wir den Faktor Mensch noch mit zur Hilfe? Also typisches Phishing, um vielleicht auch Zugriff auf eine Infrastruktur zu erlangen, die dahinter steckt, um so eben an diese Informationen zu kommen, die dann später veröffentlicht werden, oder um letztendlich Dinge zu tun, zu verändern, um gewisse Kommunikation nach außen auch tätigen zu können.
Und genau dieses Ziel hat auch die Plattform WikiLeaks, die 2006 von Julian Assange gegründet wird. Einer der berühmtesten Leaks ist die Verbreitung von über 90.000 Dokumenten im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Krieg. Auch geleakte E-Mails der Demokratischen Partei wurden über diese Plattform verbreitet. Timo Stark sagt mir im Interview, dass dafür nicht immer aktiv in Systeme eingedrungen werden muss. Der menschliche User ist eine wichtige Schwachstelle für Hacktivisten.
Da ist auch zum Beispiel Techniken Social Engineering auch für Hacktivisten, auch für Cyberkriminelle genau der allergleiche Gate-Opener, wenn man so will, der heutzutage im Jahr 2024 einfach deutlich besser funktioniert. Aus dem Grund, weil technisch gesehen viele Systeme sicherer geworden sind per Default, wo man wenig einstellen muss und die Systeme an sich einen großen Schutzstatus bieten. Aber man hat tatsächlich nach wie vor Menschen, die das System benutzen, Menschen mit Zugängen zu sensiblen Informationen. Und diese Menschen zu hacken, sogenannte Social Engineering, sich in den letzten Jahren aus Vielzahl von Gründen nach vorne entwickelt hat, weil man gesagt hat, es ist deutlich einfacher, einen Mensch zu hacken, wie ein komplexes IT-System. Und das ist auch ein Werkzeug oder eine Technik, die wird von Hacktivisten genauso wie von Cyberkriminellen gerne genutzt.
Von lahmgelegten Websites hin zu Stromausfällen und geleakten Informationen. Die Methoden von Hacktivisten können vielfältig und mehr oder weniger verheerend sein. Eins ist aber klar, die Gruppierungen gehen ein Risiko ein, denn in den meisten Fällen machen sie sich strafbar. So werfen die USA Julian Assange Spionage und Geheimnisverrat vor. Um der Strafverfolgung zu entgehen, lebt er zunächst in der ecuadorianischen Botschaft in London. Von 2019 bis 2024 ist er dann im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Im Juni 2024 schließt er einen Deal mit dem US-Justizministerium. Er bekennt sich schuldig und wird freigelassen, da er die verhängte Strafe bereits in London abgesessen hatte. Aber nicht nur in Amerika, auch hierzulande müssen Hacktivisten mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, sagt Marco Di Filippo.
Es gibt bei uns eine gewisse Rechtsordnung und es gibt da auch den Paragraphen 202 A, B und C, die aber sagen, dass zum einen ja, der unberechtigte Zugriff auf Daten nicht legal ist, also dass der auch rechtliche Konsequenzen hat. Und ebenso das Verändern, das Ausspähen von Daten oder auch das Vorbereiten von Dingen in dem Bereich, die letztendlich strafbewehrt sind. Das heißt in Klartext, es ist nicht irgendwie eine lapidare Ordnungswidrigkeit, es ist eine Straftat und diese Straftat kann tatsächlich auch bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe bedeuten, je nachdem, wie relevant und wie stark das war. Also und da muss man ja auch ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt ein Website-Defacement war oder ob das letztendlich ein ganzer Wirtschaftszweig war, den man lahmgelegt hat, wo letztendlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen und gewisser Schaden entstanden ist.
Und doch, Hacktivistinnen bekommen, ähnlich zu Aktivistengruppierungen im öffentlichen Raum, in der Öffentlichkeit mitunter Zuspruch.
Man kann das relativ einfach beantworten. Wie in unseren allen Bereichen gibt es Dinge, die mittlerweile im digitalen Leben übergegangen sind. Also der Aktivismus ist ja was, was früher analog betrieben wird. Und auch da ist natürlich hier die Digitalisierung nicht davon ausgenommen. Früher sind wir einkaufen gegangen, heute shoppen wir online. Früher ist Kriminalität ausschließlich auf der Straße betrieben worden. Man konnte Drogen ausschließlich am Bahnhof irgendwie kaufen. Mittlerweile kann ich sie im Darknet kaufen. Also das heißt, es ist letztendlich einfach nur eine logische Konsequenz. Und die ganzen Aktivisten, die es früher gegeben hat, die gibt's heute auch. Nur, dass sie dann, ich sage jetzt mal, so eine digitale Abteilung haben.
Fakt ist, Hacktivismus, eine Wortschöpfung aus Hacking und Aktivismus, spielt sich größtenteils im digitalen Raum ab und bezeichnet die Manipulation von Computersystemen und Netzwerken, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Angewandte Methoden sind häufig die Überlastung von Websites, Angriffe auf Systeme oder die Veröffentlichung von geheimen Informationen. Hacktivisten organisieren sich ausschließlich online über Foren oder Plattformen wie Telegram. Viele Gruppen bekommen Zuspruch aus der Öffentlichkeit. Aus strafrechtlicher Sicht ist jedoch festzuhalten, dass fast alle Handlungen strafbar sind. Du hast Fragen zu dem Thema Hacktivismus? Dann schreib uns doch an podcast@telekom.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns eine Bewertung da. In der nächsten Folge von Digital Crime Kompakt sprechen wir über die berühmtesten Hacktivistengruppen und ihre namenhaftesten Operationen. Bis zum nächsten Mal.